Ich sollte eine Diagnose überbringen über eine Krebserkrankung und ich lud einen Professor aus der Onkologie ein und der dann die Patientin fragte, haben Sie einen Bausparvertrag?
Okay.
Und zwar gleich als Anfang, nachdem er guten Tag gesagt hat. Und ich sagte, hä? Haben Sie einen Bausparvertrag? Und sie sagte ja. Und dann sagte er, kündigen. Und diese Frau habe ich dann 3 Jahre später wieder getroffen. Meine, ach, Sie sind doch die mit dem Bausparvertrag. Und sie sah total toll aus und mehr als lebendig. Und ich sagte, ja, wie war denn das damals? Und der Mann guckte schon, weil er auch damals da war und sagte, oh Gott. Und dann sagte sie, Herr Professor, das war ganz schön harter Tobak. Aber er war der Erste, der zu mir irgendwie ehrlich war.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Jo, und heute geht es los mit einem Mutmacher, über den ich mich ganz besonders freue. Wir haben uns im Fahrstuhl kennengelernt, lieber Jalit. Und du hast gesagt, sag mal, wohnen wir nicht beide in Berlin, in Schöneberg, in dieser Straße? Und es war in München.
Ach.
Du kannst jetzt ruhig was sagen, ist ein Podcast.
Ja, ja. Nee, das ist ja gar nicht so selten, dass man Menschen, wo man eigentlich Tür an Tür lebt, in einem dritten, vierten Raum, ganz weit weg, erst begegnet und freut mich ganz besonders, weil nicht jeder Nachbar ist ja wirklich sympathisch, aber du bist mir sympathisch.
Und du bist ein Mensch, das ist wirklich irre. Du bist Schriftsteller, machst aber nicht nur Belletristik, sondern auch ein Sachbuch, da reden wir gleich drüber. Du bist ein Krebsmediziner von Weltruf, Einwandererkind, du hast am Beispiel Marrakesch irgendwie so dein Verhältnis zur Heimat literarisch aufgearbeitet. Dein Vater war Sozialdemokrat, ist mit 17 aus Marokko abgehauen, über Spanien nach Deutschland, konnte kein Wort Deutsch, hat sich hier hochgerackert. Ja, und seit geraumer Zeit bist du so ein bisschen auf Spurensuche in Marokko. All darüber wollen wir nicht reden oder nur ein bisschen, weil das, was mich am meisten, gerade auch im Kontext mit unserer Krebsserie interessiert, von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Darüber hast du ein ganzes Buch geschrieben.
Und es kommt neu wieder raus.
Oh. Aktualisiert? Gibt es neue Erkenntnisse?
Mehr als aktualisiert. Es ist völlig überarbeitet und kommt als Taschenbuch im Heine Verlag und wird im Mai und ist wirklich großartig, weil ich so Themen wie Kommunikation, Übermittlung der schlechten Nachricht mit digitalen Medien, interkulturelle Kompetenz oder wie mache ich das eigentlich, wenn es um Kinder geht? Und du hast das ja schon angedeutet, ich habe selbst, und vielleicht darf ich das heute sogar zum ersten Mal verraten, mein Vater ist leider gestorben und ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben, wo er noch lebte. Und dieser Brief ist das Ende meines neuen Buches.
Oh wow. Wow.
Sag mal, Suse, du als Psychologin, wie geht das, eine schlechte Nachricht gut überbringen? Weil es ist so.
Das ist eine gute Frage.
Wenn Jalit irgendwem sagen soll, sorry, Sie haben Krebs, ja, kann man lächeln, kann man noch ein Tänzchen aufführen, aber die Nachricht bleibt doch immer scheiße.
Ja, es geht ja in deinem Buch auch um Arzt-Patient-Kommunikation, ne? Und sowas Ähnliches haben wir ja in der Psychologie manchmal auch. Und da gibt es diese Regel, erst das Gute, dann die etwas schwierige Sache und am Ende wieder hochziehen ins Gute. Ich weiß nicht, ob das genauso auch bei euch funktioniert. Also zu sagen, was weiß ich, wertschätzende Haltung dem Patienten gegenüber und erstmal Dinge vielleicht auch äußern, die für den Patienten gut sind oder die ihn ein bisschen aufleben lassen und dann zu sagen, wir haben hier eine kleine Schwierigkeit, Unregelmäßigkeit und das kriegen wir aber hin. So stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, ist das so?
Jetzt
es gibt Studien, die wirklich den Patienten das zur Wahl gemacht haben. Wollen sie erst die gute oder wollen sie erst die schlechte Nachricht hören?
Nicht verraten. Was glaubst du, Suse? Was wollen die Leute lieber zuerst hören?
Ich kenne diese Studien sogar, aber ich weiß gar nicht mehr, wie sie aussehen.
Ich glaube eher die gute.
Nein. Ja, ich hätte es jetzt andersrum gesagt.
Aber okay.
Ist erst die schlechte.
Eher die schlechte.
Ja. Also zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Also einmal geht es ja um die Botschaft. Und dann geht es aber eigentlich um die Beziehung. Mhm. Und das war für mich das größte Aha-Erlebnis in dieser ganzen Auseinandersetzung mit dem Thema Überbringen von schlechten Nachricht. Als ich beispielsweise ein Seminar in Berlin gemacht habe mit 7 Ärzten und 7 Kommissaren.
Kommissarin von der Polizei.
Von der Polizei.
Ja, die müssen ja dann auch so Todesnachrichten.
Ja, natürlich, klar.
Okay.
Und da habe ich der Berliner Polizeipräsidentin damals einen Brief geschrieben und habe gesagt, wollen wir nicht einfach mal gemeinsam einen Kurs machen, weil das ist ja so ein Thema, wo schon fast jahrhundertelang irgendwelche Stereotypien, irgendwelche Muster existieren. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz schön ist, so wie wir heute hier auch zusammensitzen, dass es manchmal ganz schön ist, mit einer anderen Perspektive in ein ähnliches Thema zu gehen. Mhm. Und das war unglaublich, weil ich dachte nicht, dass man beispielsweise von Polizisten etwas lernen kann in der Kommunikation. Dachte ich nicht, weil ich bin ein Berliner Junge, im Wedding aufgewachsen und hatte also nicht auch immer die besten Erfahrungen mit der Polizei. Das lag aber eher an mir als an die Polizisten. Aber nein, man kann auch von Polizisten etwas lernen. Unabhängig davon war das aber so, dass wir einen Fall simuliert haben mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus der Polizeiwelt. Mhm. Eltern wollen endlich mal ins Theater, kommen wieder. Die Kinder der Sohn 6 Jahre alt beim Großvater und die Polizei kommt und sagt, plötzlicher Kindstod.
Oh.
Das haben wir simuliert und wir Ärzte haben dann die Situation, wo der Polizist zu den Eltern, die gerade aus dem Theater kommen, sagen, ihr Sohn Michael ist tot. Mhm. Haben wir reflektiert. 56-jähriger Mensch auf der Intensivstation nach einem Motorunfall, wo der Intensivmediziner der Ehefrau sagen muss, innere Blutung, verstorben. Und haben dies dann von den Polizistinnen oder Kommissarinnen reflektieren lassen. Mhm. Für die Polizisten war die Übermittlung der schlechten Nachricht, wie es ein Arzt macht, Folter. Mhm. Weil sie sagten, wie kann es denn sein, dass ihr so lange rumredet, bis ihr sagt, dass er tot ist? Mhm. Weil der Arzt erstmal das erklärt, was passiert ist, was sie gemacht haben und so weiter. Die Ärzte haben zu den Polizisten gesagt, ihr seid Unmenschen. Mhm. Wie könnt ihr denn sagen, guten Tag, wir ihr sind Sohn von der Polizei, ihr Sohn ist tot. Und zwar so, wie das wirklich in diesen Tatort-Seminaren da ist.
Ja.
Die sind knallhart in der Zeit. So, und die Wahrheit ist ja irgendwo dazwischen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das so, dass von den Polizisten ich wirklich beeindruckt war, dass sie immer im Team zur betroffenen Person gehen. Ärzte sind in der Regel alleine. Mhm. Das ist eher so eine Ich-AG.
Ja, ja.
Und ich kenne viele Situationen, an die ich mich erinnere, wo ich zum Beispiel auch Kindern das übermitteln musste von der Patientin. Und alle Sorgen hatten, aber das ganze medizinische Personal aufgeregt und belastet war. Aber keiner von denen ist mit mir in das Gespräch gegangen, freiwillig. Mhm. Aber das hilft, so als Team aufzutreten. Also es ist so, dass man auf jeden Fall über die Kommunikation sich Gedanken machen muss. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, gerade wenn es aus der Medizin heraus ist, geht es um die Beziehung. Mhm. Ja. Weil nach 2,5 Minuten, wenn ich sage, ihr Sohn ist tot, da kann ich erzählen, was ich will. Da ist man in Schock. Da hört man nichts, da riecht man nichts, da schmeckt man nichts. Da kann man sich an nichts erinnern. Mhm. Und dann ist man geflasht. Und ich habe das selbst erlebt, als ich auf dem Weg zum Vortrag war und jemand mich anrief und meine Mutter wäre gestorben. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich weiß auch gar nicht, wie ich bis heute das Auto zur Ruhe gebracht habe. Und deswegen ist es erstmal wichtig, die Botschaft als Botschaft zu erkennen, sie anzukündigen. Mhm. Und deswegen, wenn ich jetzt eine Biopsie habe, ich habe einen unklaren Befund in der Brust. Mhm. Die Patientin geht zum Arzt. Der Arzt sagt ja vorher, sieht komisch aus. Da kann ich nicht sagen, jetzt fangen wir mit der guten Nachricht an. Diesel ist heute wieder billiger. Das geht ja nicht. Sondern ich muss dann schnell zum Thema.
Ja,
also
genau.
Das hat was mit der Beziehung zu tun und natürlich, welcher Mensch dahinter steckt. Aber für mich ist wirklich das so klar geworden, dass wir über Sprache, über Worte, aber noch mehr müssen wir über die Beziehung reden.
Ja.
Aber guck mal, du bist Direktor, du leitest quasi die Gynäkologie der Charité, du musst jeden Tag irgendwelche Studien begutachten und ich weiß nicht, was forschen und lehren und was man alles so machen muss. Wo baust du noch zu Patienten sowas wie eine Beziehung auf oder Patientinnen? Also kommst du überhaupt dazu? Ist ja eine Zeitfrage. Beziehung brauchen Zeit.
Genau, ich möchte nur sagen, ich bin nicht stellvertretend für alle diese Ärzte, aber das ist einer der Gründe, warum ich erst um 9 oder um 10 nach Hause komme, weil mir das noch ganz wichtig ist, dass ich Menschen sehe und Patienten sehe. Mhm. Ich habe natürlich diesen unglaublichen administrativen Aufwand, Management, Strukturen, Konflikte, aber ich sehe jeden Tag Patientinnen. Mhm. Und zwar nicht nur einen Tag, sondern ich begleite sie eigentlich bis zum Abschied. Mhm. Über Jahre, über Jahrzehnte. Und das war ja in meinem Buch auch für mich wunderbar. Ich habe das Buch geschrieben, habe mich an Geschichten erinnert und habe gesagt, was ist denn mit diesen Patienten geworden und wie haben sie diese Geschichte wahrgenommen? Mhm. Weil ich erinnere mich noch sehr gut an eine Situation, da war ich junger Assistent und ich sollte eine Diagnose überbringen über eine Krebserkrankung, die aber nicht unbedingt frauenkrebsspezifisch ist. Und ich lud einen Professor aus der Onkologie ein und der dann die Patientin fragte, haben Sie einen Bausparvertrag?
Okay.
Und zwar gleich als Anfang, nachdem er guten Tag gesagt hat. Und ich sagte, hä? Haben Sie einen Bausparvertrag? Und sie sagte, ja. Und dann sagte er, kündigen. Und diese Frau habe ich dann 3 Jahre später wieder getroffen. Und ach, Sie sind doch die mit dem Bausparvertrag.
Oh Gott, oh Gott,
ja. Und sie sah total toll aus und mehr als lebendig. Und ich sagte, ja, wie war denn das damals? Und der Mann guckte schon, weil er auch damals da war und sagte, oh Gott. Und dann sagte sie, Herr Professor, das war ganz schön harter Tobak. Aber er war der Erste, der zu mir irgendwie ehrlich war.
Mhm. Ja.
Das ist also jetzt kein Mut machen, zum so ein derartigen Vokabular zurückzugreifen. Aber es geht um die Haltung.
Klar. Mhm.
Und es geht natürlich darum, auch so wahrhaftig wie möglich zu sein. Mhm. Und dafür war sie dankbar. Also nochmal, es ist nicht meine Empfehlung, dem Bausparvertrag zu fragen.
Und ich glaube, Briten würden sowas in Gänze generell komischer finden. Es hat sowas, muss man mögen, den Humor.
Ich hab mich gefragt, weil wir haben ja auch seit Jahrzehnten, und das wird immer mehr, diese Mind-Body-Medizin, ne? Also wo auch so Themen sind wie innere Kommunikation aus, äußere Kommunikation, so soziales Netzwerk und lauter so Sachen, die die Körperressourcen aktivieren sollen und auch im Sinne der Körper, Seele, Geist Funktion. Ich habe mich gefragt, wie weit du da mit deinem Ansatz auch reinpasst oder auch reingehörst. Also wie weit dich das beeinflusst hat.
Was glaubst du denn? Beeinflusst?
Sehr. Sehr. Ich glaube das sehr, weil ich auch sehr erstaunt war, als ich über dich gelesen habe, dass du deine Dissertation zu unkonventioneller Krebstherapie in der gynäkologischen Onkologie geschrieben hast. Da dachte ich schon, okay, das war 98. Ja gut, da hat er schon über den Tellerrand geguckt und hat gesagt, so meine Gerätemedizin oder der Mensch als Maschine kann es nicht gewesen sein. Ist das richtig?
Absolut, weil ich bin ja als Krankenpflegeschüler an der Charité gestartet. Ja.
Direkt nach dem Abi, ne?
Fast. Ja, nach meinem Abitur, also ich kann ruhig verraten, dass ich mit einer 5 in Deutsch, einer 5 in Latein und einer 5, glaube ich sogar, in Kunst und einer 3 in Biologie das Probehalbjahr auf dem Gymnasium nicht geschafft hatte.
Och. Mhm. Die Sport 1 hat es nicht rausgerissen.
Nee, ich hatte auch noch nicht meine 1, glaube ich, in Sport damals. Und habe dann über die Realschule dann in der 10. Klasse dann wieder auf das sogenannte Aufbaugymnasium gewechselt und habe dann mit einem Abitur Durchschnitt von 2,3 erstmal entschieden, weil ich ja keinen Studienplatz bekommen habe und man wahrscheinlich 210 Jahre warten musste, dass ich erstmal Krankenpflege mache. Mhm. Habe ich einfach selber entschieden, weil ich dachte, es macht keinen Sinn. Ich hatte zwar einen Jurastudienplatz, aber mich interessierten eigentlich diese Rechtsstreits nicht bis heute. Sondern ich habe gesagt, dann gehe ich in die Nähe der Medizin. Und da war mir schon ganz klar, dass Medizin auch immer etwas mit Beziehung zu tun hat. Mhm. Und dass Medizin und Gesundheit auch mehr ist, als nur eine Krankheit zu bekämpfen. Mhm. Und vielleicht auch geprägt durch meine Mutter, habe ich schon immer einen Hang zu einem, sage ich mal, unkonventionellen Ansatz. Also meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, dass ich bei meinen Schweißdrüsenabszessen Urin raufpacken sollte. Mhm.
Hätte meine Mutter auch gesagt.
Mhm. Richtig.
Weil das ist auch bei Akne gut.
Richtig.
Mhm. So. Die kann das aus dem Krieg.
Genau. Oder sie hatte bei Mittelohrentzündung auch mit heißem Olivenöl an meinem Ohr gearbeitet. Oder ich hatte einen Gerstenkorn, so eine Bandehautentzündung. Und ich habe da Kamilleumschläge gemacht. Also ich habe grundsätzlich eine Art, dass man das ruhig versucht. Und ich darf auch verraten, wir sind ja hier unter uns, hört ja sowieso keiner zu
bei eurem Podcast. Nee, ist bekannt.
Ja. Dass ich seit etwa 3 Jahren wegen einer Hautirritation, die nur mit Cortison behandelt worden ist und ich auch an der Charité und überall schon untersucht worden war, seit 3 Jahren ich jeden Abend eine Zwiebelschale über mein Gesicht schmiere und habe keine Hautprobleme mehr.
Also einfach nur den Zwiebelsaft praktisch so.
Ja, den Zwiebelsaft. Also,
okay.
Der hat irgendwas, was irgendwie meine Haut wieder repariert. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das könnten die Antioxidantien sein.
Hoffentlich haben wir keine Werbung ja von irgendeinem Kosmetikkonzern.
Bei Ohrenschmerzen macht man ja auch so Zwiebelsäckchen und so. Das habe ich bei meinen Kindern auch immer gemacht.
Das riecht vielleicht.
Ja, man riecht nicht gut.
Es riecht nur, wenn du schwitzt.
Ah, ja.
Das ist auch eine interessante Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz, Gesundheit bedeutet Soziales, körperliches und seelisches Wohlbefinden und Resilienz. Diese ganzen neuen Worte, die haben natürlich was damit zu tun, dass man eben natürlich auch an der Psyche arbeiten sollte. Und zwar im Sinne nicht, denk positiv, sondern dass man die Kraft, die Kreativität, die positive Energie, die zum Beispiel in so einer Schockdiagnose, sie haben Krebs, vergessen wird. Mhm. Oder dass Menschen, die eine Krebserkrankung haben, das ist natürlich eine dramatische Situation, aber sie haben vielleicht schon andere existenzielle Situationen erlebt. Trennung vom Partner, ein schwerer Autounfall, der Jobverlust. Und sich dann aber klar zu machen, was hat mir damals geholfen? Oder was gibt mir Kraft, Selbstvertrauen, um auch nachzufragen. Das ist ganzheitliche Medizin.
Genau, das ist ja auch in dem Wort eigentlich Heilung.
Absolut.
Enthalten. Und ich muss immer denken auch, es gibt ja diese heilende Architektur inzwischen auch bei Krankenhäusern.
Oh, da müssen wir gleich bleiben.
Ja,
bleiben wir gleich. 7 Jahre lang hat er gekämpft.
Ja, gut. Es gibt aber dann ja bei der Charité gab es ja auch auf den Intensivstationen oder auf einer Intensivstation diese gibt's Studie oder gibt es immer noch, ne? Genau. Ja. Auch mit ganz spannenden Effekten, da kommen wir gleich zu. Aber ich habe das im Psychologiestudium, weil ich mich mit dem Menschen Naturverhältnis die ganze Zeit beschäftige und da gibt es ja Roger S. Ulrich, einen Architekturprofessor, der das 84 oder sowas in einer Studie sehr klar gezeigt hat, nämlich im Krankenhaus, wo Patienten, die ins Grüne guckten, in Bäume guckten, schneller entlassen werden konnten, weniger Schmerz oder Medikamente bekamen und auch insgesamt psychisch.
Es ging ihnen besser.
Es ging ihnen besser,
und
ja.
Genau den gleichen Effekt hast du dir bei euch, ich sag mal, an deinem Arbeitsplatz zunutze gemacht. Ich durfte das mal kurz ansehen. Es sieht fast, ja, wie ein Wohnzimmer aus. Also wenn man böse wäre, würde man sagen, wie ein Einrichtungshaus, aber es ist einfach angenehm. Warme Farben, bequeme Sessel, alles nicht so hallenartig, sondern so ein bisschen vernischt, dass man immer so das Gefühl hat, man ist für sich privat, was ich ein extrem wichtiges Gefühl finde in Großraumwartezimmern. Und das zentrale Ereignis, ein Aquarium. Und sorry, ja, Helmut Kohl hatte auch eins, aber das muss ja nicht alle Aquarien jetzt.
Du musst ja auch, ich finde, man muss ja nur mal überlegen selber, ja, wenn jemand im Krankenhaus liegt, den man besuchen möchte und dann in der Charité in dem alten großen Gebäude reingeht, dann hat man, also ich habe dann immer das Gefühl, ich möchte auch gleich wieder rausgehen, bitteschön.
Ja.
Also wie bist du darauf gekommen?
Ja. Also erstmal verbringe ich extrem viel Zeit in so einem Krankenhaus und du musst mal in mein Büro kommen, da denkst merkst du auch, du bist in einem Wohnzimmer. Ich habe einen Perserteppich und ich habe wunderschöne Bilder, auch viele private Bilder mit meiner Frau und den Kindern. Aber ich habe auch ganz viele so intime Dinge, sag ich mal, die Hand Fatimas. Natürlich habe ich mein Diktiergerät, natürlich habe ich einen Laptop und natürlich habe ich da auch alle Instrumente, die man so braucht. Aber es ist Lebenszeit, die man da verbringt. Und zwar sowohl vom medizinischen Personal als auch ein Mensch. Und ich habe mal Patienten gefragt, was eigentlich das Schlimmste an der Chemotherapie ist. Und neben diesen Themen wie Übelkeit, Haarausfall, ist es das Warten. Und dann habe ich das mal hochgerechnet und habe einfach mal geguckt, wie viel wartet denn eine Frau mit Krebs. Und am Ende des Tages kann ich euch sagen, ist das ungefähr zwischen 30 Tagen und 3 Monate nur Wartezeit.
Also nur leere Tage.
Leere Tage, aber richtige Wartezeit.
Ja,
Wartezeit,
ja, ja.
Warten auf den Befund, warten auf die Infusion, warten, dass der Arzt kommt.
Also auch immer Unruhe.
Warten auf einen neuen Termin.
Warten auf einen neuen Termin. Mhm. So, das bedeutet, das ist eigentlich Diebstahl am Leben. Ja. Mhm. Mit nichts zu tun. Da habe ich überlegt, was kann man denn tun, damit die Menschen auch diese Zeit als Lebenszeit nehmen. Weil es geht ja nicht nur darum, ich will ja nicht eine Lebenszeit und ich bin ja Wissenschaftler. Und natürlich will ich die Heilung. Ich möchte dieses Wort aber gerne gegen Heilsamkeit erstmal austauschen. Aber gut, wir wollen Heilung. Ja, wir wollen langes Leben. Aber ich will doch nicht ein langes Krankenhaus freies Leben. Mhm. Sehen Sie, was ich meine? Man kann ja nicht sagen, der Mensch hat 5 Monate länger gelebt, aber 30% war ja in der Klinik, also fehlen ihm ja noch mehr. Also muss doch die Klinik genauso so sein. Das ist auch Lebenszeit. Und da habe ich gesagt, es muss anfangen, kleine Dinge zu verändern. Und ich darf dir verraten, wir sind ja Nachbarn. Ich habe ja marokkanische Minze auf meinem Balkon und habe dann zum Beispiel angefangen, immer am Sonntag meine marokkanische Minze zu schneiden und sie dann am Montag in die Chemoambulanz zu bringen. Weil ich wollte, dass das irgendwie nach etwas riecht. Weil es war so steril. So, und dann fing das an, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen irgendwas verändern. Und die Farben müssen verändert werden. Das waren so Kleinigkeiten. Und dann habe ich zum Beispiel jemanden getroffen, auch in Berlin, ein großartiges Paar, die im Obern, Alexander und Marie Obern, die ich dann zufälligerweise getroffen habe und ihnen von meinem Minze-Attentat erzählt habe und die gesagt haben, ja, aber das reicht nicht, weil man braucht richtige Bestäuber dafür. Und dann habe ich mit denen eine Studie gemacht und jetzt habe ich überall Duftautomaten dort eingeführt, die eben einen wunderbaren Geruch mit Zedernholz, mit Minze alle 10 Minuten so sprühen. Und dann habe ich gesagt, wir müssen auch die Räume verändern, weil eine Angehörige einer Patientin genau das angesprochen hat, ob man nicht architektonisch etwas verändern kann. Und das ist ein Riesending, kann ich nur sagen. Ne? Wir reden ja über ein großes Unternehmen, was über 350 Jahre alt ist. Und etwas dort zu verändern, ist nicht einfach. Also etwas neu bauen ist ja eine Geschichte. Aber etwas verändern ist ein Drama. Und das hat 7 Jahre lang gedauert mit wunderbaren Menschen, wo wir eben das dann verändert haben. Und ich habe noch viel mehr. Wir haben jetzt überall Fitnessgeräte. Ja, ich habe jetzt seit 2 Wochen dürfen sich die Patienten über Bluetooth ihre Lieblingsmusik aussuchen. Es wird während der Chemotherapie.
Weißt du was? Ich zieh bei euch ein. Das klingt deutlich komfortabler als das, was mir hier zugeteilt wird.
Ach, unter komm, der jetzt du kannst nichts gegen meine Spotify-Playlist sagen, aber egal. Was mir dazu einfällt, ist ja eigentlich, dass du mit Gerüchen, mit Farben, Musik die Sinne wieder ansprichst.
Richtig,
ne? Und das ist ja das, was letztendlich wir sind ja viel, viel im Kopf, aber wenig im Körper. Aber der Körper ist ja eigentlich das, was auch so ein eigener Heiler ist. Also das.
Absolut.
Ne? Aber wie erlebst du jetzt die Patienten, die jetzt in diesen wunderschönen Räumen bei dir sind? Oder Patientinnen, muss man wohl sagen. Ne?
Ja, also ich merke erstmal, dass sie sich darüber freuen, dass jemand sich Gedanken gemacht hat. Und dass eben eine gewisse Achtsamkeit auf der anderen Seite ist. Und mein Vater ist ja eben gerade gestorben. Und da ist man ganz besonders sensibilisiert. Aber ganz viele medizinische Prozesse sind irgendwie menschenfern, finde ich, oder ich sag manchmal auch seelenlos, ja, weil man die andere Seite nicht sieht. Ja, dass wenn jemand wartet auf einen Befund, dann hat das auch eine Bedeutung, weil es geht um das ganze neue Leben. Und wir haben ja über die schlechte Nachricht, dass das der Blick auf heute und morgen und übermorgen kann für immer verändert sein. Und mir fehlt manchmal eben dieser humanistische Ansatz, ja. Und deswegen ist das, was Patienten eben sich sehr, sehr freuen, oh, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Mhm. Und natürlich ist alles noch perfekt, weil da, das hapert natürlich immer noch zu wenig Personal und so weiter. Aber es geht nicht nur um die modernste personalisierte Chirurgie oder Krebsmedizin. Es geht auch um Beziehung. Mhm. Und das, was du gesagt hast, wenn ich in so einer Schockstarre bin, werde ich ja wie ein Kind. Und was macht ein Kind? Ein Kind beobachtet und arbeitet mit seinen Sinnen.
Ja, genau.
Um dann auch mit sich selbst, aber auch mit der Umwelt in Dialog zu gehen. Mhm. Deswegen finde ich das so schön. Und ich merke ja selber, wenn ich die Fische beobachte, geht's mir gut. Und so ist das ja entstanden, weil ich habe früher immer, wenn ich so Liebeskummer oder so hatte, dann habe ich in unserem Aquarium mich hingesetzt, ganz alleine, habe eine Michael Jackson-Platte aufgelegt.
Dann muss es auch und richtig schlimm gewesen sein.
Ja, aber du weißt ja, wie das so ist.
Ja, ja, klar, natürlich.
Aber ich habe gemerkt, was für eine Kraft dahinter steckt. Und wenn die Fische auch schön sind und wenn den Fischen es auch gut geht. Und deswegen habe ich auch wirklich jeden Fisch selber ausgesucht. Weil man kann nicht jede Fische auch miteinander in Beziehung bringen. Aber es ist eben, wir wollen das Leben feiern.
Ja, ich bin absolut bei dir.
Jetzt möchte ich auch mal psychologisch werden. Du bist in Berlin geboren, im Wedding, wie sich das gehört, ne? Ihr wart zu fünft auf anderthalb Zimmern, also wie heute praktisch, ne? Ja. Wohnraum war knapp. Du hast erst sehr viel später deine Heimat überhaupt entdeckt, also jetzt real, deine Eltern kommen aus Tanger oder deine Familie, du hast aber dir Marokko über Marrakesch erschlossen, das ist ja, naja, für viele so das orientalische Eintrittstor. Ich würde jetzt mal als Küchenpsychologe sagen, so liebevoll, wie du von deiner Mutter schreibst und sprichst und jetzt auch von deinem Vater und dieses Leben mit 17 da raus, kann das sein, dass du eine andere Sensibilität hast, als wir Wohlstandsblagen, die alles, naja,
Nein,
aber du hast das Leben anders wahrgenommen. Du kennst zwei Kulturen. Du kennst relative Mittellosigkeit. Du kennst jetzt den Klinikdirektor. Du hast ein breiteres Spektrum von Lebenserfahrung. Was soll man darauf antworten?
Das ist eine ganz schwere Diskussion, weil die erste Frage erstmal für mich persönlich, um dir das auch gleich zu sagen, ich bin ja Berliner Junge und ich sehe nicht unbedingt, dass Marokko meine Heimat ist. Mhm. Was nicht heißt, dass Marokko mir eine ganz starke Wärme gibt und mich immer an meine Mutter erinnert. Also immer, wenn ich mich mit Marokko beschäftige, fühle ich mich meiner leider verstorbenen Mutter sehr nah. Ja, ich fühle mich sehr nah. Und ich merke auch, dass der Geschmack der marokkanischen Küche eine totale Intimität und eine sehr unbewusste Geborgenheit gibt. Wenn ich also Lamm Tagine mit Backpflaumen und glasierten Mandeln mit Sesam esse, mit Kurkuma, Ingwer und Pfeffer, ist das so, als ob ich wirklich in der Nähe meiner Mutter bin. Mhm. Ja, das heißt nicht aber, dass ich Streuselschnecke oder einen Kaiserschmarrn auch nicht sehr gerne esse. Aber ich weiß, dass ich irgendwie in mir eine vielfältige Anlage in mir trage und ich in Marokko mich total auch wohlfühle, wenn ich das Goethe-Institut besuche. Und ich mache Lesungen auch in Marokko, aber in Deutsch, nicht in Arabisch, weil ich das ja gar nicht so sprechen kann. Und ich weiß aber auch, dass ich in Berlin mich auch immer freue, wenn mich die marokkanische Botschaft anruft. Also ich brauche irgendwie beide Wege. Ich kann dir nur eins sagen, diese Geschichte haben ja viele, so wie ich. Ich glaube nicht, dass das die Voraussetzung ist. Weil erstmal kenne ich ganz viele, die mir auch blutsverwandt sind, die ja auch dieselbe Geschichte haben, aber auch anders sind.
Ja.
Es ist so wie es ist. Mhm. Und ich kann nur sagen, wenn schöne Dinge sind, sollte man sie gar nicht immer so hinterfragen. Ich glaube, es
nächstes
ist,
Thema.
Ja, weißt du, was ich dir sage?
Du hast ja recht.
Auch wenn du in der Welt unterwegs bist, heißt das nicht, dass du Weltbürger bist.
Nee.
Völlig richtig. Man braucht ein Sensorium. Aber allein die Tatsache, dass du Krankenpfleger warst und jetzt bist du auf der anderen Seite praktisch. Mhm.
Und das ist ja, aber das fängt ja schon da an, wo du dich für einen bestimmten Beruf entscheidest. Ja. Das ist ja auch schon ein, also das trennt ja, das trennen will ich gar nicht. Ich will eigentlich sagen, so, wenn du dich für Menschen interessierst, ist das ein anderer Blick in die Welt womöglich, absolut, als jemand, der sich mit Informatik beschäftigt und da sein großes Interesse hat. Aber was natürlich prägend ist, ist ja das, was die Mutter ist. Ja, das weiß man so mit Mohrrübenstudien und weiß ich nicht. Das ist das, was das Baby, wenn es dann auf die Welt gekommen ist, ja auch als allererstes erkennt, also was es auch dann liebt und gut findet. Und Geschmack und Geruch ist das der älteste Sinn, glaube ich. Also den nehmen, der prägt sich, der prägt sich am, der prägt sich am frühesten oder aus, also im Embryo. Und das, die Sinnlichkeit kann aber tatsächlich auch so ein Link zu Marokko sein, weil das Leben einfach dadurch, dass da länger die Sonne scheint, es wärmer ist und so weiter, auch mehr mit dem, also mehr körperlich bedeutet. Ne? Und das erlebe ich, wenn ich mit südländischen Freunden, sage ich jetzt mal, also die irgendwo anders in der Welt groß geworden sind, zusammen bin, dann sind die in ihren Sinneswahrnehmungen zum Teil viel, viel tiefer und viel, viel differenzierter, da, als ich, die jetzt hier so als Nordlicht in Hamburg geboren, wobei ich das gerade auch trainiere, also das muss ich dazu sagen, aber
absolut, also ich fühle mich auf jeden Fall, also wenn ich in Marokko bin und auf jeden Fall irgendwie lebendiger, aber das kann auch damit zu tun haben, wenn ich hier in der Berlin bin, bin ich eigentlich fast nur Arzt, sage ich jetzt mal, und auch in so einer Stereotypisierung gefangen. Ja, ich bin ja in so einer Rolle auch. Also du weißt, ein Arzt braucht ja auch keine Ankündigung, der ist Arzt. So. Also ohne dass ich was mache, bin ich Arzt. Also ich bin ja wenig draußen. Wenn ich hier in Schöneberg rumlaufe, dann trage ich einen Trainingsanzug, da erkennt mich keiner, dass ich ein Arzt bin, aber grundsätzlich fühle ich mich trotzdem in Marokko lebendiger und das kann aber auch damit zu tun haben, um jetzt einfach Marokko ins Spiel zu bringen, das ist natürlich ein Ort, der über 3000 Jahre alt ist und die trainiert sind, Menschen sehen und auch verabschieden und begrüßen zu dürfen. Mhm. Also wenn man in Marrakesch ist, fragt dich kein Mensch, wann gehst du wieder?
Mhm. Nee.
Fragt dich kein Mensch. So, und das ist auch so eine Selbstverständlichkeit, dass das eben auch mal was riecht. Was riecht denn hier noch?
Ja, ja, absolut.
Es riecht doch nichts mehr.
Marrakesch auf dem Markt riecht man ganz, ganz viel. Und das.
Und die Farben, ja, ja, klar.
Und natürlich auch dieses, wir trinken jetzt erstmal einen Tee zusammen, ne? Es wird ein Tee angeboten oder sowas. Das ist ja letztendlich, absolut, das spielt ja auch alles die Sinne.
Aber das ist
an.
Ja genau das, was du auf deiner Station machst.
Ja.
Ja, ja, genau.
Also wenn du könntest, würdest du den Leuten erstmal einen Tee anbieten, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ich arbeite an, so, weil ich arbeite, muss ich irgendwie mal, also nur mal absetzen. Ich würde gerne eine Gewürzküche, zum Beispiel ein Krankenhaus einführen, wo jeder Mensch, der da ist, sich aus einer Gewürzbar einfach die Gewürze raussucht, die ihm passen. Ja, warum sollst du denn nicht einfach scharfen Chili zu diesem Essen machen, wenn du das magst?
Natürlich.
Ja, und da gibt es 1000 Studien, die auch zeigen, dass das gar nicht gesundheitsschädlich ist, wenn du damit trainiert bist.
Ja.
Und dasselbe, was wir jetzt planen, ist eine Duftbar. Und das heißt, da gibt es eine Duftbar und jeder Patient oder jede Patientin darf sich ihren Duft nehmen und den in ihrem Zimmer so gestalten, wie sie das mag. Weißt du, weil warum sollen alle gleich riechen?
Was ist dein Lieblingsduft? Ich habe auch einen, aber das
ist dieses Zedernholz ist schon ein Duft, der mich sehr beglückt. Und natürlich die marokkanische Minze ist ein Duft, der ist auch was ganz Besonderes. Aber Zedernholz und marokkanische Minze, was ist dein Lieblings?
Jasmin.
Ja, auch großartig.
Jasmin, und dann wirklich durch so eine Blütenhecke laufen oder so dran vorbei im Sommer, boah, dann bin ich...
Mein Lieblingsduft ist Kettenfett vom Fahrrad.
Ja, ich hoffe es ja gut.
Thorsten Schlomm, der Kollege aus der Urologie, ist ja auch in diesem Podcast und der erzählt ganz lange und auch sehr eindrucksvoll, was da auf der Datenebene gerade alles passiert und bei der Gensequenzierung und jeden Krebs kennen sie jetzt mit Vornamen und. Das ist die technische Seite. Du schüttelst gerade den
Kopf. Ich bin eher ein Skeptiker. Also ich mache alles, auch digital, Technik. Mhm. Und ich habe, also mein Büro hat den persischen Teppich, aber ich habe irgendwie ein Filmstudio in meinem Büro. Mhm. Natürlich arbeiten wir mit künstlicher Intelligenz und auch ich greife manchmal sogar auf ChatGPT und so weiter. Alles gut, aber ich glaube, dass wir nicht vergessen müssen, dass es um Menschen geht und dass wir menschliche Prozesse optimieren sollten. Also ich bin ein großer Skeptiker und Kritiker, dass alles Geld in Digitalisierung geht und auf schlechte menschliche Prozesse raufgesetzt werden. Mhm. Also klar ist Digitalisierung super, aber wir müssen auch schauen, welche Prozesse sollten wir abgeben und wo braucht man auch wieder eine biologische Intelligenz und eine Sozialisierung. Mhm. Weil ich das immer wieder sehe, dass zum Beispiel, um jetzt zum Thema Breaking Bad News wieder zu kommen, der Arzt nur noch in den Computer guckt und nicht mehr sieht. Oder ich sage das meinen Assistenten und Assistenten, ihr müsst mal die Patienten auch mal anfassen und untersuchen. Es geht doch nicht, dass ihr immer nur ein Röntgen macht, und ohne dass er die abhorcht. Das hat was mit Beziehung zu tun, aber es gibt auch mal so ein paar Basisuntersuchungen. Und nicht erst nur apparative Medizin. Und das ist die große Gefahr, weil dass man eben alles so digitalisiert und entmenschlicht, weil, und ich mache das doch, wir entwickeln eigene Tests für Krebserkrankungen. Das ist natürlich sehr super. Aber irgendjemand muss das nochmal erklären. Mhm. Und wenn der Computer sagt, links, rechts, gibt es Situationen, wo er sagt, ein bisschen links oder ein bisschen rechts. Mhm. Aber er sagt es nicht, sondern er sagt schwarz oder weiß. Mhm. Und das bedeutet wieder Nachjustierung. Und die Technik, die zurzeit existiert, ist ohne Nachjustierung. Da werden Tests entwickelt, die super sind, aber die unterscheiden schwarz oder weiß. Mhm. Und das ist nicht so. Es gibt immer noch ein großes Grau. Und das bedeutet, auch im Rahmen der Digitalisierung wünsche ich mir etwas mehr Demut.
Ich bin bei dir, weil ich denke immer an unsere, also an die psychologischen Studien, die ich rauf und runter während meines Studiums lesen musste. Und ich habe mich immer geärgert, dass es immer um Durchschnittswerte ging. Weil ich gesagt habe, das Leben ist so facettenreich, genauso wie die Menschen facettenreich sind. Und mit Durchschnittswerten habe ich dann vielleicht einen signifikanten Wert. Aber ja, aber das wird letztendlich der Vielfalt nicht gerecht. Völlig und richtig. Wenn du in die weite Welt guckst, dann hast du Vielfalt und nicht Durchschnittswert.
Bei bestimmten Zahlen ist es vielleicht nicht so wichtig, was mit dem Einzelnen ist. Das ist aber jetzt...
Nein.
Aber Walter Möbius, auch Professor in Bonn, lange Jahre, inzwischen emeritiert, der sagt genau dasselbe wie du. Der Mediziner guckt die ganze Zeit in seinen Bildschirm, guckt nicht mal den Patienten an. Und Walter Möbius hat uns hier an dieser Stelle erzählt. Ja,
da, wo du jetzt sitzt.
Ach, den kennst du ja, guck mal.
Na klar, okay.
Weil der fährt immer mal wieder irgendwo in den Amazonas oder nach Afrika und guckt sich an, wie die Schamanen das machen.
Absolut.
Und er sagt, die haben jetzt keine großartigen Medikamente. Also, ne, wenn sie eine Entzündung haben, dann ist halt schlecht, weil Antibiotika fehlen. Aber genau diese Zuwendung, was du sagst, der Schamane gibt dem Patienten, dem Kranken, dem Besessenen, wie auch immer, oder der vielmehr, das Gefühl, ich kümmere mich um dich. Alles, was ich hier jetzt mache, diesen Riesentanz und so, das ist nur für dich und deine Heilung. Und das ist ja so ein toller Perspektivwechsel, dass du den Menschen das Gefühl gibst, oh,
ja, es geht ja am Ende um Verbundenheit.
Ja, genau, ich bin verbunden mit dieser Truppe.
Aber vielleicht nochmal so als kleines Destillat. Also einmal geht es um Heilsamkeit.
Mhm.
Das ist, glaube ich, ein Begriff, den man wirklich neu einführen sollte.
Hast du den
ein
erfunden?
Altes Wort. Nein, aber ich benutze ja, das Wort gibt es natürlich.
Okay,
du musst ja Migrant sagen, dass das Wort gibt.
Dafür wusste ich, was Tahin ist. Unentschieden.
Nein, ich denke, es ist ganz schön, weil Heilsamkeit ist ist ja einer der Voraussetzungen, dass zum Beispiel auch eine Heilung existiert. Mhm. Und Heilsamkeit bedeutet aber auch, sich auf den Moment und auf die Zeit und auf die Heilsamkeit zu konzentrieren und nicht zu unterscheiden zwischen zum Beispiel konventionell und unkonventionell. Mhm. Das ist erstmal ganz wichtig. Mhm. Das Geheimnis ist, wenn ich eine meditative Maßnahme aussuche, ist es, ob diese Maßnahme dem Ziel, was ich als Arzt definiere und der Patient oder die Patientin auch definieren, überhaupt entspricht. Mhm. Also viele kommen zu mir und sagen, Herr Professor, bitte operieren Sie mich, ich habe jetzt den Krebs. Mhm. Dann sage ich, ich kann Sie operieren, aber es wird nichts verändern an Ihrem Überleben. So, aber es gibt Leute, die operieren dann einfach, ohne zu entscheiden, wofür eigentlich. Das ist was anderes, wenn ich jetzt aber eine OP mache, weil der Darm verschlossen ist und ein Darmverschluss da ist und ich das Symptom behebe. Also ich muss erstmal mich trauen. Und das ist die Medizin. Eine gute Medizin versucht die Maßnahme erstmal mit dem Zielkriterium festzunageln und an die Alternative zu denken. Das heißt, ganz viel in der Medizin. Mhm. Ich bin wirklich ein Geborener und liebe die Medizin, aber viele Dinge werden getan, die sinnlos sind. Erste Aussage. Ja, wissen wir, dass man nicht jede Hals-Nasen-Ohren-Entzündung mit Antibiotika behandeln muss. Das weiß man. Trotzdem wird es tausende Male gemacht. Oder man weiß, dass eine Antibiotika-Behandlung ein Tag in der Regel genauso effektiv ist mit weniger Nebenwirkungen, als wenn man dasselbe Medikament 5 Tage gibt. In der Sicherheit. Also mal viele geben aber trotzdem immer noch, obwohl es schon seit 20 Jahren klar ist, so eine sogenannte präoperative Antibiose vor der Operation, 5 oder 10 Minuten vor der OP, geben viele erst danach oder immer noch 5 Tage, obwohl es sinnlos ist. So. Nichtsdestotrotz müssen wir wissen, was wäre denn die Alternative? Und es ist so, wenn ich jetzt keine großen Probleme habe, dann muss ich auch nicht gleich das Antibiotikum nehmen. Da könnte ich doch vielleicht eben tatsächlich einen marokkanischen Minzetee oder einen Beifußtee nehmen. Spricht ja nichts dagegen. Und wenn es ein Mensch ist, der auch befähigt ist, wenn es schlimmer wird, dann nochmal zum Arzt zu gehen, ist das doch wunderbar. Weißt du, das hat was mit Befähigung zu tun. Das heißt nicht, dass Digitalisierung unbedingt notwendig ist und dass wir auch die sogenannte personalisierte Therapie machen. Aber, und deswegen sage ich jetzt einmal, ich bin ja auf derselben Welle wie der Thorsten Schlomm, aber wir sind noch nicht so weit. Und diese Reise, jetzt gib mir mal deinen Tumor, ich gebe dir mal eine App und egal was passiert, habe ich die richtige Therapie. Weit davon entfernt. Weit davon entfernt. Und das sagt hier jemand, der wirklich die Studien macht, der die entwickelt, aber es ist der richtige Weg. Warum? Allein diese Einführung zeigt uns, dass es zum Beispiel ganz häufig falsch ist, blind irgendeine Chemotherapie zu geben. Aber es gibt Situationen, da macht es auf jeden Fall Sinn. Also Gebärmutterkörperkrebs beispielsweise, wenn der Tumor wiederkommt, haben wir immer Chemo gegeben. Jetzt versuchen wir das zu modifizieren. Was aber nicht heißt, dass es dann immer zum Happy End wird. Also mir fehlt immer noch so ein bisschen die Demut. Und nochmal, wie kann es denn sein, dass wir über Kommunikation heute reden, aber die Infrastruktur immer schlechter wird, die Kontaktzeit in der Praxis zwischen 4 und 8 Minuten ist pro Patient. Die Therapien immer komplizierter wird, wir eigentlich viel mehr Aufklärung brauchen, aber wir immer in eine größere Scherenkluft gehen. Also das deswegen bin ich ein großer Fan, habe selber 4 Apps entwickelt, aber mir ist noch wichtiger, muss ich sagen, dass in die menschlichen Prozesse investiert wird.
Ja. Jetzt brauche ich noch zweimal deine Expertise, bevor Susi ihre Schlussfrage stellt. Wenn du bei der Medizinerausbildung eine Sache verändern könntest, um genau das, was du gerade selber einforderst, nämlich einfach mal ein bisschen mehr Zeit. Und das kann man das im Studium lernen, sich mehr Zeit zu nehmen für die Patienten? Also was würdest du in der Medizinerausbildung
lernen? Also lernen kannst du eigentlich nur, wenn du Verantwortung übernimmst. Das im Studium machen wir ja, zum Beispiel mit Simulationspatienten und so weiter. Also wenn ich eine Sache verändern kann und bin ich auch dabei zu überlegen, aber ich schon relativ konkret, ob wir nicht eine Petition starten zu verbesserter Kommunikation. Und da meinte ich eben nicht die digitale, wäre eine Supervision als Grundthema, nicht nur bei Piloten und bei Fluglotsen.
Und Psychologen?
Ein Coaching, das kann man von mir aus Coaching nennen. Und ich habe gerade vor wenigen Tagen eine hochrangige Publikation veröffentlichen dürfen. Wir haben über 1500 Studierende und Ärzte interviewt über einen Fragebogen und haben gefragt, wie sie mit der Übermittlung der schlechten Nachricht umgehen.
Und? Mhm.
Sie haben gezeigt, dass das einer der Gründe ist, warum sie Angst vor Burnout haben.
Mhm.
Sie vermeiden es. Und wir haben gesehen, dass etwa, wenn jemand 20 Stunden mindestens sich damit beschäftigt, viel weniger Angst existiert. Mhm. Und fast alle, also ein zwei Drittel, haben gesagt, sie würden eine Supervision, / Coaching zustimmen.
Mhm.
Weil das braucht man. Und zwar nicht immer als Team, sondern auch als Einzel.
Mhm.
Das heißt, wenn ich eine Sache verändere, Einführung verpflichtend, nicht freiwillig, verpflichtend ein Coaching/Supervision zum Thema Kommunikation, und zwar die Kommunikation mit der Patientin, mit den Angehörigen, aber auch mit den anderen Berufsgruppen.
Mhm. Ja, absolut.
Zweite Fachfrage, absolut abendfüllend, aber ich kann sie mir leider nicht verkneifen. Deine Geschichte, wir wollen es jetzt nicht überheroisieren, aber ist ja genau die Einwanderergeschichte, die sich dieses Land wünscht. Ja, da kommt einer als Kind von analphabetischen Eltern und dann ist er ein paar Jahre später in der Charité die große Nummer. Ne? Das ist ja genau das, was wir uns wünschen, was ich glaube auch eine unglaubliche Bürde ist, die auf diesen Einwanderern lastet. Die müssen alle so super Deutsche werden, was ich ja auch nie eine tolle Aussicht finde. Wenn du in der deutschen Einwanderungspolitik eine Sache ändern dürftest, was wäre das?
Wo arbeite ich?
Du arbeitest in der Charité.
Nee, im Lageso.
Nee, du meinst jetzt beim Gesundheitsamt oder bei
Arbeitsamt? Nein, du bist jetzt
im Lageso.
Minister. Da, wo du bist. Du könntest jetzt Hubertus Heil oder also Olaf Scholz oder hier Kai Wegner.
Ja.
Könntest du sagen, wisst ihr was, Leute, ist ja toll, wo ihr da überall rumschraubt, aber ich hätte da mal eine Idee.
Also erstmal würde ich das Wort Migration verbieten.
Mhm.
Das ist schon wieder stigmatisierend, oder?
Nein, nicht stigmatisierend, das ist zu einfach.
Ach so.
Mhm. Weil Migration, was bedeutet Migration? Zweite, dritte Generation kriegen wir über einen Migranten, der in Berlin geboren ist. Reden wir über soziokulturelle Erfahrung. Reden wir über Erfahrung im Gesundheitswesen, weil wir machen Studien zu diesem Thema. Nur zu sagen, da ist Migrant, ändert gar nichts, weil das hat was mit Bildung, mit Zugang, mit sozialem Umfeld zu tun, mit vielen, vielen Themen. Also deswegen macht es uns viel zu leicht. Wir machen mal eine Migrantenpolitik. Also ich höre 20% nur Migranten in einem Stadtbezirk. Was meinen die denn damit?
Mhm.
Also das ist ja völlig sinnlos, sondern es geht hier um Vielfältigkeit, es geht um Diversität.
Mhm.
So, und was ich, also das heißt, ich würde einfach das Wort Migration verbieten.
Mhm.
Ja, also das ist so ähnlich wie mit Heilung. Also alles muss auf Heilung. Heilung ist in 5 Jahren.
Mhm.
Und das Dritte ist, wir sollten uns die Frage stellen, warum haben wir dieses Problem?
Mhm.
Und das hat meiner Meinung nach sind 2 Themen. Ich bin hier aufgewachsen im Wedding und da hatten wir Gastarbeiterklassen.
Mhm.
Und die waren für mich nicht erreichbar. Das hieß immer, ihr geht immer wieder zurück. Die haben Mathematik, Sport, alles in Türkisch bekommen.
Mhm.
Das ist ein Berliner Modell. Das war ein Vorzeigemodell.
Mhm.
Völlig sinnlos.
Mhm.
Wir müssen die Diversität, die Vielfältigkeit. Und du kennst vielleicht ja dieses Erasmus. Wir müssen die Menschen durch die Welt schicken und die Welt hierher einladen. Der Bäcker muss nach London, der Bäcker muss nach Cluj in Rumänien. Der, dann werden genau diese Stereotypien durchbrochen. Und ich habe manchmal mehr Gemeinsamkeiten mit jemand, der hier geboren ist, seine Eltern eben von mir aus Cluj-Napoca in Rumänien kommt, als jemand, der 20 Jahre in Marokko gelebt hat. Es geht ja um die Geschichte. Und was das Dritte ist, die sogenannten Vorzeige, sag ich mal, Migrantinnen, Migranten sollen sich nicht schämen, sich als Migrant auch zu zeigen. Ist doch gar nicht schlimm.
Mhm.
Ich hatte auch viele Jahre Probleme und wollte auch den super, super Menschen vielleicht zeigen. Aber es geht doch darum, authentisch zu sein. Und es ist auch kein Widerspruch. Und ich bin deutscher Staatsbürger mit einer großen marokkanischen Liebe. Und ich muss mich aber auch zeigen. Und nicht nur immer dann, wenn ich Bushido bin oder wenn ich jetzt plötzlich dann eine Nationalmannschaft spiele. Das ist zu wenig. Und da gibt's ganz viele und es gibt Hunderttausende dieser Erfolgsgeschichten.
Absolut.
Ja.
Und das ist mir, glaube ich, wichtig. Wir müssen uns als Weltbürger verstehen. Und zwar nicht nur im Internet.
Da sagst du was, ja.
Sondern auch auf der Straße.
Ja.
Ich würde noch einen weitergehen. Ich würde sagen, als Menschen sehen.
Ja.
Weil mir fällt da auch Düsen Tekal, die hier auch schon im Podcast war, die da ja auch so voll reinspielt. Ne? Die ist auch Deutsch. So, und hat,
wie sagt unser Staubforscher, der hat gesagt, wir sind sowieso alle kosmischer Staub. Insofern eh wurscht.
Ja. Also ihr beide zum Beispiel seid ja auch Marokkaner.
Naja, ja, absolut. Erstens mal, weil da
die ältesten Menschen,
die Menschheit, so sieht's aus.
Das
ich bin deutscher niedersächsischer Herkunft.
Du bist ja doch Migrant.
Und so sieht's aus.
Ich habe irgendwann mich nämlich auch aufgemacht, um mal zu gucken, wo kommt denn meine Familie eigentlich her? Und habe dann festgestellt, okay, meine Großmutter kommt aus Ostpreußen. Ihre Mutter sprach nur Polnisch. Da sind polnische Namen, da sind litauische Namen, da sind österreichische Namen, da ist alles Mögliche. Ja. So, ja. Und dann gibt's noch so dänische und ich weiß nicht.
Du möchtest
das heißt,
damit sagen, du hattest eine sexuell aktive Familie.
Ich war meine Familie in beiden, ja, das vielleicht auch, aber in meine Familie in beiden, also sowohl Vater wie mütterlicherseits, sind Flüchtlinge, sind Migranten gewesen, die sind auch hier wieder nach Deutschland gekommen, ja. Und heute würde ich sagen, ich bin hier geboren, ich bin deutsch, ganz klar. Absolut. Und eigentlich bin ich es in Wirklichkeit, wenn ich auf meine Wurzeln gucke, nicht wirklich.
Und Hajo, bevor wir jetzt das abschließen, das ist das Geheimnis von Kommunikation und Übermittlung der schlechten Nachricht. Zu sehen, dass der andere Mensch anders ist, ohne es zu bewerten.
Mhm. Genau.
Und deren Emotionen, Haltung zuzulassen, ohne sie zu bewerten.
Mhm.
Das ist die wahre Kunst in der Übermittlung der schlechten Nachricht.
Würdest du das auch bei Björn Höcke so sehen?
Ich habe mich extrem wenig mit diesem
oder
Menschen
sonst
vertreten.
Irgendeinem ausgewiesenermaßen Neonazi-Arschloch.
Ich denke, dass das keine guten Menschen sind.
Mhm. Hm. Aber du würdest es schaffen, dich emotional immer noch in deiner Arztrolle als
absolut.
Nachrichtenüberbringer.
Absolut.
Okay.
Absolut. Also ich kann nur sagen, alle Veränderungen, die in der Gesellschaft existieren, existieren ja auch in der Medizin.
Mhm.
Und ich habe ein großes Projekt an der Charité zum Thema Rassismus, Diskriminierung im Gesundheitswesen.
Ich dachte, Arierzucht wäre mal wieder an der Zeit.
Aber
ich
habe schon Patienten erlebt und auch Angehörige, die gesagt haben, ich möchte nicht, dass ein Ausländer meine Frau untersucht.
Mhm.
Außer ich selbst. Ich bin ja Professor, ich darf ja alles, komischerweise. Aber
Professor
dass die Leute,
toppt.
Professor Top natürlich.
Top alles.
Und ja, klar, aber in dem Fall.
Das ist der Experte mehr als
ja. Ja, aber da gibt es auch natürlich auch Grenzen für mich.
Ja,
ne? Also
absolut.
Sage ich, das ist inakzeptabel.
Ja.
Und das muss man nicht tun. Aber wie gesagt, ich, egal wer ist, kann ich in so eine Metaebene gehen, aber ich kann mich auch abgrenzen und ich bin auch so selbstbewusst, dass ich auch nicht alle Dinge mitspiele.
Mhm.
Und ich hatte jetzt so eine Situation, war ganz verrückt. Da ging es um jemand, da ging es um Kinderlosigkeit, eine sehr nette ältere Frau aus ehemals Schlesien.
Mhm.
Und ich sagte ja, warum haben Sie keine Kinder? Und dann sagt sie, kann ich nicht. Und ich, ja, wieso nicht? Ich wollte nur wissen, ob das jetzt biologisch oder sagt sie, nein, ich war ja nicht verheiratet.
Mhm.
Und ich kann doch keine Bastarde in die Welt setzen.
Oho.
Ja, ja.
Und dann habe ich ihr gesagt, und die war ganz nett, aber die Frau.
Mhm.
Dann meine ich, wissen Sie was, man kann das auch anders formulieren.
Mhm.
Und ich bin eine andere Meinung und wir sind trotzdem in Beziehung gegangen.
Ja.
Mhm.
Weißt du, aber ich bin ja nicht in der Situation, dass ich etwas bewerten muss.
Mhm.
Aber ich kann nur sagen, seltsam, und ich darf durchaus auch mal Kritik geben.
Mhm.
Und ich kriege auch manchmal Kritik über meinen Kommunikationsstil oder meine Art. Und ich finde, das ist wieder, worum es ja geht. Geht es um Beziehung.
Hm.
Und wenn ich in der Medizin bin, dann sage ich ja nicht, dass sie die Holy-Medizin, sondern ich bin ein Vertreter einer gesellschaftlichen Institution.
Mhm.
Und deswegen kann ich mich dann auch etwas zurücknehmen. Ne? Aber das Gespräch in Herzenshöhe muss funktionieren. Und da, um das zu deiner Heilsamkeit, ich bin der Meinung, wenn wir uns als Menschen besser verstehen, wird die Prognose auch besser.
Ja, glaube ich, da bin ich sofort bei dir. Sofort. Ich habe immer zum Schluss eine Frage, die ich wirklich allen stelle. Was macht dir Mut?
Das ist interessant. Das hat mich noch nie jemand gestellt, die Frage. Also Mut macht mir, wenn ich Dinge sehe, dass dann doch eben etwas möglich ist. Also, also um das vielleicht dir zu sagen, Hajo, weil du das ja auch so angedeutet hast mit dem Faschismus, Nationalsozialismus, Diskriminierung. Wir hatten jetzt eine Sitzung mit ganz vielen Institutionen zu diesem Thema. Und das hat mir total Mut gemacht, weil es gibt so viel gute Menschen in diesem Land.
Ist der Hammer, oder?
Und das hat mir total Mut gemacht.
Ja, aber die sind immer so leise.
Nein, sie sind nicht leise. Sie sind skelettiert. Mhm. Und zwar jeder macht sein Ding. Und das sind Insulaner letztendlich. Und man muss den Brücken schlagen. Und dabei gemeinsam ist das eine Riesennummer. Wenn du natürlich jede Gruppe einzeln nur siehst, ja, wie nur ihre Fragilität oder so beschreiben, es reicht nicht. Es ist das Ganze. Und dann ist, und das hat mich total positiv beeinflusst und Mut gemacht. Und das ist das, um den triangulären Ansatz, den Sigmund Freud ja meint, mit der Mutter zu schließen. Meine Mutter hat immer gesagt, versuch's doch. Und das ist ganz tief in mir drin. Also ich gebe eine Regel nie auf, nie.
Wie schön zu hören. Professor Dr. Jalit Sehuli, die Stimme des Weddings in der internationalen Onkologie. Gefällt dir das? Ja, ne? Kann man lassen.
Finde ich aber gut. Hat dir so noch niemand betitelt. Gefällt mir.
Schön, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank.
Danke euch beiden. Vielen, vielen Dank.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.